Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 29. Ein hohes Turmseil weckte die gespannte Erwartung aller Zuschauer. Daneben waren mehrere tiefere Seile gezogen. Es gab ein Schwebereck und außerdem den ganzen äquilibristischen Apparat, der bei solchen Schaustellungen gewöhnlich in Anwendung kommt. Zur ebenen Erde waren große Tücher ausgebreitet, auf denen die Lustigmacher ihre Späße zu treiben hatten. Die größte Aufmerksamkeit aber erregte ein hohes Gerüst, auf welchem Abu Hassan, der orientalische Zauberer, seine unbegreiflichen Künste produzieren sollte. Das sollte den Glanz und Schlusspunkt der Vorstellung bilden. Als der Bajazzo ankam, produzierten sich einige der Künstler auf dem niedrigen Seile. Sodann folgte ein komisches Intermezzo, bei welchem er die Hauptrolle zu spielen hatte. Sie gelang ihm vortrefflich. Er mochte noch so sehr betrunken sein, während der Arbeit hatte der Spiritus keine Gewalt über ihn. Nun folgte das erste Betreten des Turmseiles. Die Künstlerin lehnte nachlässig an der Leiter, welche zur Höhe führte. Sie warf das Tuch ab und stieg empor. Droben lag die Balancierstange. Sie ergriff dieselbe und machte dem Publikum eine Verbeugung. Jetzt überzeugte sie sich vorher, ob auch die vom Hauptseile nach unten hängenden Halteseile scharf angezogen seien. An diesen Seilen standen ihre Kollegen, unter ihnen auch der Bajazzo. Er hatte sich seinen Ort mit Absicht ausgewählt. Gerade über ihm war die Stelle, an welcher sie sich frei niederzulegen pflegte. Sie streckte dann Arme und Beine von sich und balancierte die Stange auf der Stirn. Jetzt schien alles in bester Ordnung zu sein. Sie betrat das Seil. Es begann in einer Höhe von vielleicht 50 Fuß und stieg dann bis über 80 Fuß empor. Sie erklimmte diese Höhe sehr glücklich unter allerlei kühnen Abwechslungen in Schritt und Sprung. Dann schritt sie rückwärts wieder herab. Das Seil ging hier sehr steil empor. Es war eine schwierige Partie. Ein Fehltritt hätte sie zum Sturz in die Tiefe gebracht, aber es gelang. Fast in der Mitte des Seiles angekommen, drehte sie sich mit einem verwegenen Sprunge um. Ein rauschender Applaus war zu hören. Sie ließ ihn verklingen und bedankte sich durch eine Verneigung. Dann kniete sie sich langsam nieder, gerade über dem Bajazzo, welcher das Halteseil mit aller Kraft anzog. Seine Augen glühten in einem wilden, teuflischen Entschlusse empor. Jetzt setzte sie sich rücklings auf das Seil und ließ sich dann langsam hinten übersinken. Als sie lang ausgestreckt das Gleichgewicht gefunden hatte, hob sie das eine Ende der Stange auf die Stirn und begann zu balancieren. Sodann streckte sie zunächst die Arme und später die Beine empor, ohne dass die Stange oder sie aus dem Gleichgewicht gekommen wären. Dies erweckte einen dreifach lauten Beifall als vorher. Auf diesen Augenblick hatte der Bajazzo gewartet. Gedankenschnell sein Halteseil nachlassend und wieder anziehend, so dass es nur von einem scharfen und aufmerksamen Kennerauge bemerkt werden konnte, teilte er dem Hauptseile eine plötzliche, scharfe Erschütterung mit. Ein schriller Aufschrei der Künstlerin überschmetterte den Applaus des Publikums. Die Stange neigte sich, erst langsam und dann schneller, und stürzte herab. Die Künstlerin versuchte, mit den Händen das Seil zu erhaschen. Sie griff in die Luft, flog herab und schlug mit einem lauten, dumpfen Krach gerade neben dem Bajazzo auf die Erde nieder. Dieser stand, scheinbar wie vom Donner gerührt, den fürchterlichen Schrei, den tausend anwesende Menschen ausstießend, gar nicht beachtend. Dann aber schlug er sich die Hände vor den Kopf und warf sich jammernd neben ihr nieder. Zugleich aber legte sich eine Hand schwer auf seine Schulter. Es war die des Direktors. »Mörder«, rief dieser, »ich habe gesehen, es war Absicht. Ich lasse dich festnehmen.« Der Bajazzo tat, als hörte er dies gar nicht. Das Publikum drängte in Massen herbei und schob die Künstler auseinander. Dies benutzte der Mörder. Er ließ sich mit Absicht abdrängen und eilte dann mit dem Rufe ein Arzt« davon. Er erreichte ganz unangefochten den Gasthof, sprang über den Hof hinaus, zog den Schlüssel aus der Ritze, schloss auf und trat ein. Im Nu hatte er sich die Schminke abgewaschen, ebenso schnell flogen ihm die zurechtgelegten Kleider auf den Leib. Dann stülpte er einen Hut auf, ergriff die Kasse und trat aus der Kammer. Er verschloss sie und schleuderte den Schlüssel in das nahe befindliche Jauchefass. Dies verschaffte ihm eine Frist, weiter fortzukommen. Er war schlau genug, den Gasthof nicht durch den Eingang desselben zu verlassen. Er schlich sich in den Garten. Für ihn als Bajazzo war es ein leichtes, sich mit der Kasse über den Zaun zu schwingen, und nun befand er sich auf einer Wiese im Freien. Er eilte über dieselbe hinüber und erreichte ein Gebüsch, welches ihn den Blicken seiner Verfolger entzog, und sprang dann beflügelten Schrittes dem nicht sehr ferne liegenden Walde zu. Es hätte dieser Vorsicht und Eile gar nicht bedurft, denn auf Feld und Wiese befand sich heute kein Mensch, da alles in der Stadt geblieben oder nach derselben gegangen war, um der Vorstellung beizuwohnen, die nach der verlockenden Ankündigung eine noch nie dagewesene zu werden versprochen hatte. Auf dem Festplatze war natürlich alles in der fürchterlichsten Aufregung. Mit echt französischer Lebhaftigkeit und Rücksichtslosigkeit drängte sich Mensch an Mensch, Masse an Masse. Die 3-Mann-Stadtsergeanten konnten nichts dagegen tun. Zahlreiche Angstrufe und Schreie ertönten, ausgestoßen von verletzten Menschen, bis endlich die Militärbesetzung ihre Schuldigkeit begriff und nach Ruhe stiftete und Ordnung in das Gewühle brachte. Die Herrschaften von Ordry waren so klug gewesen, dem Rate Müllers zu folgen. Sie hatten schleunigst die Wagen aufgesucht und die Stadt verlassen. Noch immer lag die verunglückte Künstlerin auf derselben Stelle, auf welche sie niedergeschmettert war. Ein Haufe Volks umgab sie, und inmitten desselben knieten 2 Männer bei ihr, nämlich Dr. Bertrand und Fritz. »Wie steht es?« fragte der Letztere. »Schlecht, wie zu erwarten war«, antwortete der Gefragte. »Wenn sie überhaupt zu sich kommt, so ist es nur, um sofort für ewig einzuschlafen. Bei diesem Sturze aus solcher Höhe kann kein Mensch mit dem Leben davonkommen.« Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, so bewahrheiteten sie sich. Die Künstlerin bewegte leise den Kopf und schlug die Augen auf. Ihr starrer, verschleierter Blick fiel auf das ihr nahe Gesicht des Pflanzensammlers. Sie schien ihn doch zu erkennen, denn ihr Auge belebte sich und ihre Züge machten eine nicht gelingende Anstrengung, ein freundliches Lächeln hervorzubringen. Dann bewegte sie ihre Lippen. Die beiden Männer hielten ihre Ohren näher hin und hörten deutlich die Worte: »General, Kunz von Goldberg, Vater, rauben lassen, Graf, Jules Rallion, Cousin Hedwig, Pajazzo, bezahlt, ah!« Sie konnte nicht weiter sprechen. Ein blutiger Schaum trat ihr vor den Mund. Ihre Augen brachen, ein Zittern ging durch ihre zerschmetterten und gebrochenen Glieder. Der eine Arm versuchte sich noch einmal zu erheben, als ob er sich an Fritz anklammern wollte. Er sank nieder, ein lautes, leiser werdendes Röcheln, und sie war tot. Die noch vor einer Stunde in überstrotzender Lebenslust den Gesetzen weiblicher Anmut und Sitte schreiend Hohn gesprochen hatte. Damit waren auch die Umstehenden befriedigt. Die Tragödie war zum Abschluss gelangt. Sie entfernten sich und keiner von ihnen betrauerte die Künstlerin, der vorhin noch alle zugejubelt hatten. Was müssen die Worte und Namen zu bedeuten haben, welche sie vorhin ausgesprochen hat? Fragte Dr. Bertrand. »Sie bezogen sich auf mich«, antwortete Fritz. Ah, Sie kannten wohl das Mädchen?« fragte Dr. Bertrand. »Nein, doch sprach ich vor der Vorstellung mit ihr im Gasthofe. Sie wollte mir nach derselben etwas Wichtiges mitteilen. Noch an der Schwelle des Todes hat sie sich an ihr Versprechen erinnert und es erfüllt, unvollständig zwar, aber doch immer so, dass ich zufrieden sein kann. Was wird mit ihrem Leichnam werden?« »Er kommt in das Totenhaus. Das werde ich jetzt sofort selbst besorgen. Und sodann muss man mit dem Direktor Abu Hassan sprechen. Der wird im Gasthofe sein. Ich gehe hin, ihn zu suchen.« Als er den Gasthof erreichte, war der Direktor mit einigen seiner Mitglieder beschäftigt, die Tür zur Garderobe durch ein Schlosser öffnen zu lassen. Als dies geschehen war, zeigte es sich, dass die Tageskasse fehlte und mit ihr der gute Anzug eines der solidesten Künstler der Truppe. »Der Bajazzo ist entflohen«, sagte Hassan. »Er ist der Mörder. Ich habe es gesehen. Er muss verfolgt werden. Ich werde sogleich zur Mairie laufen.« Auch unserem Fritz war sehr viel daran gelegen, dass man des Flüchtigen habhaft werde. Doch wollte er nicht eher einen Schritt tun, als bis er mit Nanon und seinem Rittmeister gesprochen habe. Und bei diesem Gedanken fiel ihm die Leichengräberei ein, welche für den heutigen Tag festgesetzt war und wozu er ja die Werkzeuge zu besorgen hatte. Hierbei erbot sich gerade Gelegenheit, mit Müller zu sprechen, und so beschloss er denn, schon im Voraus das Werkzeug herauszuschaffen und in der Nähe des Grabes zu verstecken, um dann nach dem Schlosse zu gehen und Müller abzulauern. Auf dem Wege zum alten Turme hatten sie dann Zeit, sich mit Fritzens Angelegenheit zu befassen, welcher Müller sich seine eigene Teilnahme schenken würde. Der Wirt des Gasthofes gab sehr gern zwei Hacken und zwei Schaufeln her. Fritz warf sie bereits zur Dämmerungszeit über den Rücken und wanderte hinaus nach dem Walde von Audrey. Es war sehr dunkel geworden, als er diesen erreichte. Er versteckte das Werkzeug unter dem Grabe unter die Büsche und schritt sodann dem Schlosse entgegen. Als er es erreichte, sah er in Müllers Zimmer Licht brennen. Es war noch lange Zeit bis Mitternacht, und so zog er sich eine Strecke zurück und setzte sich an einer Stelle nieder, an welcher er Müllers Fenster beobachten konnte. So saß er und überflog mit einem Auge die Front des Schlosses. Hinter welchem Fenster wohnte Nanon? Dachte sie nur den hundertsten Teil an ihn, wie er an sie? Welch ein Unterschied zwischen ihr, der Reinen, und der Künstlerin, gerade wie zwischen Himmel und Hölle. Welches Glück, welche Seligkeit, die Liebe eines solchen Wesens zu erringen! Wäre doch auch ihm ein solches Glück beschert. Wie wollte er es bewachen, aber er, ein armer Unteroffizier? Da kamen ihm die Worte der Sterbenden wieder in den Sinn. Wie hatten sie gelautet? General, Kunz von Goldberg, Vater, rauben lassen, Graf Jules Rallion, Cousin, Hedwig, Bajazzo, bezahlt? Was hatten diese Worte zu bedeuten? Gab es einen General, welcher Kunz von Goldberg hieß? War er es, dem die beiden Knaben geraubt worden waren? Ja, es hatten ja unter dem Porträt in der Zahnhöhlung die Buchstaben KVG gestanden. War Graf Jules Rallion es gewesen, welcher die Knaben hatte rauben lassen? War dieser Rallion der Cousin von Hedwig? Wer war diese Hedwig? War sie vielleicht die Frau des Generals? Es standen ja unter dem weiblichen Bilde die Buchstaben HVG. War der Bajazzo es gewesen, welcher die Knaben geraubt hatte? Von wem war er bezahlt worden? Von diesem Cousin, also von Graf Rallion? Das waren die Fragen, welche Fritz sich vorlegte. Er sah ein, dass für ihn die Möglichkeit vorhanden sei, dass sein Leben von jetzt an eine ganz andere, ungeahnte Richtung nehmen könne. Am meisten beschäftigte ihn der Umstand, dass ihm der Name von Goldberg nicht unbekannt war. Sein Herr, der Rittmeister von Königsau, hatte einen Oheim, welcher diesen Namen trug, welcher sogar General war und Kunz hieß, wie Fritz sich besann. Die Generalin von Goldberg war die Schwester der Frau von Königsau. Der General hatte keine Kinder, das wusste Fritz ganz genau, und was die Generalin betraf, so hatte er sie zwar noch nie gesehen, aber es war ihm bekannt, dass sie stets in tiefer Trauer gehe. Er nahm sich jetzt vor, seinem Herrn alles zu erzählen. Er konnte von ihm den besten Aufschluss erhalten und wartete darum mit Ungeduld auf das Erscheinen desselben. Müller saß indessen in seiner Stube und schrieb. Um nicht beobachtet zu werden, hatte er ein dickes Papierblatt auf das Glas geklebt, durch welches der alte Kapitän in das Zimmer zu blicken vermochte. Er ließ es dort auch kleben, als er fertig war, stieg dann zum Fenster hinaus, nachdem er sich umgekleidet hatte, kroch über das Dach hinunter und stieg am Blitzableiter hinab. Fritz hatte ihn kommen sehen und empfing ihn, indem er leise herbeigeschlichen kam. »Bist du bereits lange hier?« fragte ihn sein Herr. »Eine ziemliche Weile, Herr Doktor«, antwortete der Diener. »Ich kam eher, weil ich glaubte, Ihnen etwas mitteilen zu dürfen.« »Etwas Wichtiges für unsere Aufgabe?« »Etwas Wichtiges?« »Ja, aber wohl nur für mich, Herr Doktor.« »Ah, so ist es eine persönliche Angelegenheit?« »Ja, nichts anderes.« »Nun, so wollen wir zunächst die Nähe des Schlosses verlassen, da mir natürlich daran liegen muss, unbemerkt zu bleiben. Hier, nimm aber diese Papiere, sie gehören zu denen, welche du über die Grenze zu schaffen hast, und nun komm.« Sie schritten miteinander rasch davon. Dann aber, als sie sich im Freien befanden und nun annehmen konnten, dass sie unbeachtet seien, sagte Müller, »Nun kannst du beginnen, lieber Fritz.« »Da muss ich vor allen Dingen bitten, mir nichts übel zu nehmen, Herr Doktor. Ehe ich zur Sache komme, möchte ich erst einige Fragen aussprechen, welche Verwandte von Ihnen betreffen. So frage einmal zu, ich bin überzeugt, dass du keine müßigen Fragen aussprichst. Das würde ich gar nicht wagen, aber es sind hier Dinge passiert, welche eine Erkundigung notwendig machen, die Ihnen vielleicht zudringlich erscheinen wird. Nicht wahr, der Herr General von Goldberg, Exzellenz, ist Ihr Verwandter? Allerdings, er ist mein Oheim. Die Frau Generalin ist die Schwester Ihrer Frau Mutter? Ja, war dir das noch nicht bekannt? Nicht genau, ich habe sie ja stets nur in der Garnison bedient und bin mit ihren Verwandten mehr als ersten Grades, also nie in Berührung gekommen. Gestatten Sie mir die fernere Frage, ob der Herr General Kinder hat? Nein. Er hat auch niemals welche gehabt? Oh doch, nämlich ein Zwillingspaar, zwei Knaben. Sie sind ihm aber auf eine höchst unbegreifliche Weise abhanden gekommen. Er glaubte an einen Raub und hat keine Anstrengung gescheut, das Dunkel aufzuklären, doch leider vergebens. Die Tante trägt sich seit jener Zeit nur schwarz, und auch der Onkel hält sich nicht nur von jedem Vergnügen fern, sondern er meidet auch allen Umgang, der nicht ein dienstlich notwendiger ist.